Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Jahrzehnte war die Wohnungsnot in Deutschland nicht mehr so groß wie aktuell. Der Bedarf an Wohnraum wächst, die Mieten steigen, doch Bauland ist knapp und Baumaterial teuer. Und die Bundesregierung hinkt ihren selbst gesteckten Neubauzielen hinterher. 700.000 Wohnungen, so die neuesten Zahlen, werden bis Ende dieses Jahres fehlen. Wenn das also alles so schwierig ist mit dem Neubau, müsste man vielleicht fragen, ob es alternative Strategien zur Lösung des Problems gibt. Damit beschäftigen wir uns heute hier bei Essay und Diskurs. Am Mikrofon ist Marietta Schwarz. Ich spreche mit Florian Fischer-Almaney. Er ist Architekt, lebt selbst in einer Genossenschaft, die er mitbegründet hat in München und ist Professor für Wohnungsbau an der RWTH Aachen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Florian Fischer-Almaney, wir sprechen miteinander, weil Sie da einen relativ mutigen Vorschlag gemacht haben bezüglich des Wohnraummangels. Sie sagen ja, neu bauen müssen wir eigentlich gar nicht, denn wir haben genug Wohnfläche. Wo ist die denn?
Überall erstmal. Ich meine, das ist ein sehr einfaches Rechenexempel, dass man einfach die Anzahl der BewohnerInnen in Deutschland mit dem durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch multipliziert und dann einfach mal diesen durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch ein bisschen reduziert und dann die Rechnung nochmal neu macht, dann kommt man in Regionen an Fläche pro Person, wo man sicher sein kann, das geht, würde ich sagen. Das geht, das ging auch vor 20 Jahren gut. Und dann bleibt einfach eine Reserve. Aber das ist natürlich erstmal eine reine Rechnung über die Fläche. Das sagt natürlich noch überhaupt nichts darüber, ob diese Fläche auch direkt schon verfügbar ist. Manche ist verfügbar, das wissen wir, das ist bei Leerstand in Immobilien, die eigentlich nicht sanierungsbedürftig sind, sondern eigentlich sofort nutzbar wären. Da ist es direkt verfügbar, aber vielleicht am falschen Ort. Und anderswo müsste man natürlich vielleicht baulich eingreifen.
Ich habe das Gefühl, Herr Fischer-Almaney, wenn wir über das Bauen und über das Wohnen sprechen, tun wir das zu selten so im überzeitlichen Kontext, aber vielleicht ist das für die Planung und Entwicklung von Städten auch zu viel verlangt. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir viel zu viel Wohnraum. Da gab es Förderprogramme wie Stadtumbau Ost, mit denen der Abriss von Wohnungen von ganzen Straßenzügen subventioniert wurde. Bewegen sich unsere Städte eigentlich immer in solchen Wachstums- und Schrumpfungszyklen?
Ob immer, weiß ich nicht, aber es kommt vor. Die Geschichte der europäischen Stadt ist schon tendenziell mehr eine Wachstumsgeschichte, insbesondere der letzten 100 Jahre. Aber es gibt immer wieder die Dellen, die sich dann vielleicht nicht verstetigt haben.
Aus heutiger Sicht würde man es sicher als Unding bezeichnen, dass damals, also vor 10, 15 Jahren, Wohnraum zerstört worden ist. Auch, dass städtisches Wohneigentum massenweise verschabelt wurde, wie etwa in Berlin. Was würden Sie sagen, wie viele Dekaden muss ein Stadtplaner die Entwicklungen eigentlich voraussehen?
Oder es zumindest versuchen, meinen Sie. Ob es dann kann, weiß ich nicht. Ich bin kein wirklicher Städtebauer. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, aber auch spontan aus aktuellem Anlass, dass wir vielleicht jetzt uns mal zutrauen sollten, auf die nächsten 20, 25 Jahre zu gucken mit dem, was wir jetzt heute an Maßnahmen einleiten.
Und was bedeutet es dann konkret, dass wir zum Beispiel auch Wohnraum halten, der vielleicht erst in 20 Jahren wieder gebraucht wird und jetzt leer steht?
Ja, das ist eine hypothetische Frage. Das könnte es natürlich bedeuten. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt schauen, was wir heute glauben, was die nächsten Jahrzehnte bringen, dann sind wir uns vielleicht ja gar nicht so unsicher oder es gibt vielleicht hinreichende Gründe zu glauben, dass die Schrumpfung tatsächlich nicht mehr unser Thema sein wird, weil wir einfach uns wappnen müssen für noch viel stärkere Migrationsbewegungen, als wir die heute ohnehin schon haben.
Also Sie meinen, wir müssen eigentlich in Richtung Wachstum denken, obwohl es ja auch hier in Deutschland Wohnungsleerstand gibt. Jetzt nicht in den großen Ballungsräumen, sondern eher in den Klein- und Mittelstädten. Leider ist es ja so, dass die Menschen nicht dorthin ziehen, wo Platz ist, wie sich das die Bundesbauministerin Clara Geiwitz wünschen würde, sondern die Leute wollen in der Stadt leben, in der ihr soziales Umfeld ist und ihre Arbeit. Ist das in Zeiten der Wohnungsnot ein Luxus oder gehört zum Recht auf Wohnen auch das Recht, an einem bestimmten Ort zu wohnen?
Naja, ich würde da jetzt nicht schnell weder in die eine noch in die andere Richtung antworten wollen. Ich glaube, gezwungen zu werden, an einem bestimmten Ort zu leben, das würde ich für sehr schwierig halten. Aber steuerungspolitische Anreize zu setzen und Möglichkeiten zu bieten, umzuziehen und, sagen wir es mal ganz positiv, noch glücklicher zu werden, das schließe ich nicht aus.
Aber was bedeutet das denn jetzt für diesen Vorschlag von Clara Geiwitz, dass die Leute in diese 1,7 Millionen leerstehenden Wohnungen ziehen sollen, die vielleicht sich nicht dort befinden, wo die Wohnungssuchenden gerade sind?
Ich glaube, erstmal ist es ja ganz vernünftig, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen und verlässliche Daten zu erheben, wo wir welche Potenziale haben. Ob Leerstand oder Aktivierung oder dichteres Wohnen, das, glaube ich, muss alles auf den Tisch. Und dann ist es ja nicht die eine Maßnahme. Und das ist ja nicht so, jeder, der eine Wohnung sucht, wird aufs Land hinaus gelobt oder befördert, sondern es ist halt eine Option von vielleicht mehreren. Und das wäre mir schon wichtig, dass wir nicht mit Mono-Optionen diese Wohnungsfrage beantworten. Und dann glaube ich schon, das hat ja auch die Pandemie gezeigt, dass Land oder im positivsten Sinne Provinz ja durchaus vielfältige Reize besitzt. Und man müsste gucken, woran scheitert denn vielleicht ein Umzug? Und kann man wenige Gründe benennen, die sich vielleicht aber auch durch gewisse Maßnahmen dann sozusagen auflösen lassen als limitierende oder hindernde Gründe. Und ich will jetzt nicht gleich sagen, man wird monetär belohnt für den Umzug, aber es kann ja schon auch verschiedenste Art von Förderung geben, die das vielleicht anstößt oder auch nur irgendetwas, was so die Hemmung davor nimmt und vielleicht auch nur aufzuzeigen, welche Qualitäten dort in den bisher eher vergessenen Gebieten liegen, ja.
Also wir können, glaube ich, an dieser Stelle schon mal festhalten, die Sache ist komplex und ja, umso erstaunlicher, dass sie jahrzehntelang ja doch relativ klar und eindeutig beantwortet wurde, nämlich mit Neubau und mit Rückbau. Beides treibt die Wirtschaft an, aber nachhaltig im Sinne des Ressourcenverbrauchs ist es natürlich nicht. Ist das das aktuelle Dilemma, in dem wir stecken?
Ich denke schon. Hätten wir das Problem mit den Ressourcen und der Klimaneutralität oder Klimagerechtigkeit nicht, wäre es ja nur eine Frage von verfügbaren Kapazitäten, um zu bauen oder von Boden oder auch von Kapital. Aber wenn wir das Ressourcenproblem nicht hätten, könnten wir fröhlich da die Bazooka auspacken sozusagen.
Sagen Sie als Architekt natürlich auch, der einen Beruf hat, in dem es ums Bauen geht.
Ja klar, wobei das ist ja Gott sei Dank auch im Wandel. Vielleicht noch nicht dort, wo wir das uns erhoffen würden, aber dass es nicht mehr auf Gedeih und Verderb darum geht, dass sich unser Berufsstand im Bauen oder Neubauen verwirklicht oder ausdrückt. Das, glaube ich, ist im Kommen und da muss auch, glaube ich, niemand Angst haben von uns Architektinnen, dass wir dadurch obsolet werden.
Wenn wir über das Klima sprechen und über den Klimawandel, dann müsste sich das Thema Einfamilienhaus doch eigentlich auch erledigt haben, ne? Also in vielerlei Hinsicht, weil jede Neuausweisung von Einfamilienhausgebieten natürlich Flächenversiegelung bedeutet. Aber die Deutschen lieben das halt. Also ich habe nochmal nachgeguckt, 25 Millionen Bürger leben derzeit in Einfamilienhäusern, also fast ein Drittel.
Ja, das ist mindestens seit der Nachkriegszeit der große Traum. Und auch das Heilsversprechen sozusagen für die Altersvorsorge und all die Dinge und fürs Glücklichwerden und für das ideale Bild einer Familie und für das gesellschaftliche Ansehen. Ja, da ist viel investiert worden, ideell wie auch Kapital, um dieses Bild aufzubauen. Und das reißt man leider so schnell nicht wieder ein.
Würden Sie sagen, dass das Leben im Einfamilienhaus mehr denn je bedeutet, so richtig sesshaft zu werden und dort auch zu bleiben, wo man sein Haus eben hingebaut hat oder beziehungsweise dort, wo man es als Eigentum erworben hat?
Naja, vielleicht ist das ein Aspekt der deutschen Gesellschaft, dass Mobilität und Einfamilienhaus sich ausschließen, also ich meine jetzt nicht die Berufspendlermobilität, aber sozusagen dieses einmal es geschafft zu haben und nicht wieder umzuziehen. Es gibt Gesellschaften, ich denke in den USA, es wird viel mehr verkauft und weitergezogen und da ist sozusagen Eigentum gar nicht so das Hemmnis für Veränderung auf eine Art. Aber ich glaube, das Sesshaftwerden kann man überall, oder? Also es ist eher vielleicht so eine Frage von sozialer Gemeinschaft, die vielleicht sogar ein Mehr bindet. Oder wenn man an Familien denkt, dort das soziale Netz der Kinder auch oft, als vielleicht die Immobilie.
Vielleicht auch die Nachbarschaft.
Absolut.
Aber würden Sie dennoch sagen, es wäre gut, wenn wir da ein bisschen flexibler wären und gelegentlich aus unseren Gewohnheiten vielleicht uns losreißen könnten?
Naja, besser oder nicht. Ich glaube, wir werden eh flexibel sein müssen. Also die große Debatte des Klimawandels und auch der Klimafolgen, die werden von uns Flexibilität einfordern, ob wir es wollen oder nicht. Und das vielleicht proaktiv zu machen und eine gewisse Lust an der Flexibilität zu haben, kann da nicht schaden. Wobei man muss da immer aufpassen. Man kann da sehr schnell auch in, sagen wir es mal so, neoliberale Optimierungsdiskurse reinschlittern.
Ja, in dieser Ambivalenz befindet man sich natürlich immer. Das liegt aber vermutlich am Einzelnen, dann zu überprüfen, wer oder was ihn gerade und sein Handeln leiten, ne?
Ja, und schon auch in welcher Phase des Lebens man ist und wie viel man gerade aushält. Das würde ich nicht irgendwie von vornherein ausschließen, dass es nicht auch geschützte Zeiten, Räume braucht. Aber gleichzeitig denke ich, dass insbesondere, um da doch mal ein bisschen dezidierter zu sprechen, der durchaus sehr leistungsfähige Teil unserer Gesellschaft bezogen auf Flexibilität und auf Dinge mal weglassen oder verändern können, doch noch irgendwie Luft nach oben hat, ja.
Sie sagen ja, neu bauen müssen wir eigentlich gar nicht, denn wir haben genug. Machen wir es doch mal ein bisschen konkret. Wenn ich richtig informiert bin, liegt der Pro-Kopf-Verbrauch beim Wohnen derzeit bei 47 Quadratmeter und ist enorm gestiegen in den letzten 15 bis 20 Jahren. Also da waren wir vor 20 Jahren noch so in den 30ern. Das heißt, wir alle wohnen heute auf viel größerer Fläche als noch vor kurzem.
Im Prinzip schon. Ich glaube, so unser Betrachtungszeitraum war so Anfang, Mitte der 90er, wo man dann so 33, 34, 35 Quadratmeter pro Kopf hatte. Und ich glaube, das ist natürlich so das eine Plakative, dass man sagt, na, war das so schlimm? Ne? Das ist ein bisschen suffisant. Aber wenn man dann natürlich genauer hinschaut, dann haben sich schon Dinge verändert. Also es ist nicht einfach nur die Verschwendungssucht oder der Wohlstand. Es haben sich natürlich auch Haushaltsgrößen geändert. Die Gesellschaft ändert sich und das prägt sich dann eben auch aus im Flächenverbrauch, weil, auch wieder zwar sehr einfach erklärt, aber im Grunde glaube ich schon zutreffend, Ein-Personen-Haushalte durchschnittlich einfach mehr Fläche verbrauchen als ein 4-, 5-, 6-Personen-Haushalt. Also es multiplizieren sich einfach nicht die Bäder oder auch gewisse Flächen in der Wohnung, nur weil 1, 2 Menschen mehr drin wohnen. Und das ist sicher auch für die Zukunft die Herausforderung, weil die Tendenz geht ja immer noch in diese Richtung. Die Ein-Personen-Haushalte, die heute, glaube ich, um die 40% sind, werden ja vielleicht bald die Hälfte ausmachen der Haushalte.
Ja, und diese Ein-Personen-Haushalte, die sind, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, tendenziell größer als die Zwei-Personen-Haushalte. Ne? Man wohnt alleine eher mal auf 50, 60 Quadratmetern als auf 30. Vielleicht mal als Vergleichsgröße, die ich nachgeschaut habe, in Großbritannien und auch in Italien liegt so der Durchschnittsverbrauch pro Kopf eher bei 31 bis 33 Quadratmeter. Das ist ja schon mal ganz interessant zu sehen, dass da anders gewohnt wird.
Ja, für Großbritannien weiß ich es nicht, was da der Grund ist, aber in Italien würde ich annehmen, es ist halt bekannt, dass dort die Familien und auch die Kinder, die erwachsenen Kinder viel länger in den Haushalten leben und nicht so früh ausziehen. Und dadurch habe ich natürlich insgesamt mehr große Haushalte, die einfach viel effizienter, flächeneffizienter wohnen.
Jetzt erklären Sie doch nochmal, wo jetzt wirklich die Reserven liegen. Also wo ist denn der vorrätige Wohnraum, der Ihrer Meinung nach anders genutzt werden könnte?
Die Ein-Personen-Haushalte waren jetzt mal wichtig, um zu verstehen, dass es mehrere Gründe gibt für den gestiegenen Flächenverbrauch. Es gibt natürlich schon auch den anderen Grund, dass auch Ein-Personen-Haushalte oder Zwei-Personen-Haushalte dann nicht nur in 50 oder 60 oder 70 Quadratmetern wohnen, sondern einfach in Häusern mit 200 Quadratmetern. Und dort ist natürlich sofort eine Reserve greifbar. Oder der klassische Fall, da sind wir vielleicht sehr nah wieder beim Eigentum oder beim Einfamilienhaus, aber vielleicht auch bei der vergleichsweise großen Eigentumswohnung, die mal erworben wurde, um eine 4-, 5-köpfige Familie zu beherbergen. Und dann ziehen eben die Kinder aus und die Eltern werden älter und bleiben dort wohnen auf 120, 150, 200 Quadratmetern. Und dort ist natürlich die direkt greifbare Reserve.
Okay, wie kann man die nutzen? Man kann ja die Leute nicht aus ihrem eigenen Haus hinaus befördern.
Naja, die These ist schon erstmal sehr platt. Also die sagt einfach, wir überlegen uns eigentlich einen durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch, den wir erstmal geschätzt realistisch halten und überlegen uns dann die Maßnahmen, wie wir das umsetzen, weil natürlich in der großen Rechnung wir dann wissen, dass Reserven da sind. Aber in der Betrachtung, wie und in welcher Zeit wir an die rankommen, das braucht natürlich nochmal wirklich eine vertiefte Betrachtung. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Fälle. Und wir haben dann mal gesagt, um das so ein bisschen zu begründen, dass wir eigentlich Wohnungsgrößen aus dem geförderten Wohnungsbau Wohnungsbau heranziehen, die ja auch gestaffelt sind nach Haushaltsgröße. Also dort ist es tatsächlich so, dass eben ein Einpersonenhaushalt ja zwischen 40 und 50 Quadratmeter große Wohnungen bekommen kann. Das heißt, wenn ich also sozusagen förderwürdig bin, dann kriege ich nicht mehr Wohnraum. Und bei Zwei-Personen-Haushalte kommt man dann schon eben auf 55 bis 60 oder 65 und es geht immer so hoch. Und wenn man das dann mal einfach sozusagen auf den Ist-Zustand der Haushaltsgrößen in Deutschland umlegt, dann kommt man ungefähr daraus, dass es dann angemessen wäre, dass man im Durchschnitt, tatsächlich im Durchschnitt, nicht als absoluter Wert, um die 31 Quadratmeter als Zielverbrauchswert hätte. Ja? Und wir haben dann noch gesagt, wenn man näher zusammenrückt oder effizienter wohnt, dann ist eine Sache ganz wichtig, dass man vielleicht auch gewisse Räume teilt, also Gemeinschaftsräume in den Häusern sind, die das Atmen zulassen, wenn man so will, wenn man mal irgendwie eine größere Feier hat oder ja, dass man dann auch Räume im Haus hat, die außerhalb der Wohnung liegen und die trotzdem ein großzügiges Wohnen dann ermöglichen und haben dann nochmal 10% der Fläche draufgerechnet und sind dann bei dieser proklamierten Zahl von 35 Quadratmeter im Durchschnitt pro Kopf gelandet.
Okay, das heißt, momentan sind wir eben bei diesen 47 Quadratmetern pro Kopf und Sie sagen 35 Quadratmeter pro Kopf, also 12 Quadratmeter weniger. Die würden auch völlig ausreichen und hätten wir die zur Verfügung, könnten wir den gesamten Wohnraumbedarf, den wir momentan haben und sogar in Zukunft haben, decken.
Genau, da kommen Millionen von Wohnungen, wenn man dann diese Fläche wieder sozusagen in Haushaltsgrößen übersetzt, raus. Aber bis auf gewisse Fälle Leerstand und auch vielleicht viel zu große Wohnungen oder Häuser, die man auch leicht baulich teilen könnte, ist das natürlich erstmal nicht greifbar, diese Fläche.
Ja.
Und wir sind dann natürlich zu einem Punkt gekommen, wo es am schwierigsten ist. Wie kann man sozusagen dann in das bestehende Wohnen diese Optimierung einflechten?
Genau.
Und das schon vielleicht ohnehin in Wohnhäusern, die schon Mehrparteienhäuser, Mehrfamilienhäuser sind. Und kann man die sogar auch sozusagen im laufenden Betrieb umbauen oder um so ein plakatives Bild zu verwenden, kann man sozusagen von dem Gefährt, mit dem man unterwegs ist, während des Fahrens den Plattenreifen flicken.
Oder kann man ein Kleidungsstück, was einem zu groß geworden ist, in der Änderungsschneiderei einfach kleiner nähen?
Ja, genau.
Ist das vielleicht ein passender Vergleich?
Der Vergleich ist vielleicht sehr bildhaft, aber warum tauschen nicht einfach die Leute ihre Wohnungen? Ja, das waren wir vorher schon, dieser Zwang zum Umzug, den wollen wir eigentlich nicht. Aber warum entsteht nicht so ein solidarisches Gefühl in einer Gesellschaft, wenn ich selbst sehr großzügig wohne und ich merke, andere, zum Beispiel Familien oder Haushalte, könnten den Raum brauchen und ich könnte auch in eine kleinere Wohnung ziehen, dann wäre es übertragen auf die Kleidung, wir tauschen einfach Kleidung sozusagen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Vielleicht entsteht da auch eine Bewegung, die auch positiv besetzt ist und nicht mit dem Zwang, sondern dass auch in dem Fall Flexibilität, Veränderung auch im letzten Drittel des Lebens doch auch positiv gesehen wird. Ich schließe nicht aus, dass es eine signifikante Anzahl an Menschen gibt, die dem folgen würden. Aber wir wollen schon nicht, dass die, die dem nicht folgen, dann einem Zwang unterliegen, so nicht mehr leben zu dürfen oder auch Teile ihrer Wohnung nicht mehr benutzen zu dürfen. Das wird die gesellschaftliche Spaltung einfach auf die Spitze treiben. Am Ende ist das Zauberwort Umbau, ne?
Also wir können das ja mal konkret durchspielen an dem Beispiel, eine Familie hat in einer großen Wohnung oder in einem Einfamilienhaus gelebt, die Kinder ziehen aus, die Eltern, die dann vielleicht so langsam dem Rentenalter entgegensehen, leben dort alleine. Sie haben das vorhin schon gesagt, auf manchmal 150 bis 200 Quadratmetern und das ist natürlich Wohnraum, den Sie gegebenenfalls auch gar nicht mehr zu zweit bespielen. Wie könnte man denn diesen Wohnraum jetzt umbauen, dass da 4 oder 6 Personen wohnen?
Es gibt so zwei Wege. Das eine ist vielleicht eine sehr pauschale Betrachtung, die sagt dann einfach, so abteilen, dass mehrere auch wirklich voneinander getrennte Wohneinheiten entstehen. Das ist so vom Aufwand her natürlich nicht die kleinste Lösung, weil die kleinste Lösung wäre, alle wohnen in einer Wohngemeinschaft. Aber auch das halten wir nicht für realistisch. Wir wollen es gar nicht. Wir wollen nicht das Lebensmodell selbst vorschreiben. Wir glauben vielleicht auch nicht an den Erfolg. Also das greift zu sehr ein in die eigene Lebensvorstellung. Deswegen würden wir immer sagen, wahrscheinlich ist dieser Aufwand des Umbaus vielleicht der realistischere. Der ist nicht der ressourceneffizienteste, aber er ist in der Gesamtbetrachtung sicher sehr klug. Und dann geht es einfach darum, sich den konkreten Grundriss dieses Hauses anzuschauen und zu gucken, wie ich dieses Haus teile, ob in 2 oder 3 oder je nach Größe auch mal in 4 Wohnungen. Was uns so optimistisch macht, ist, dass das Umbauen und das Weiternutzen von baulichem Bestand ist eine der ältesten Disziplinen der Architektur.
Und wie bringt man diese Bewohner dazu, dass sie das finanzieren? Weil so ein Umbau ist ja ganz schnell mit mittleren fünfstelligen Summen verbunden.
Richtig, ja. Da braucht es schon in vielen Fällen eine staatliche Unterstützung und Förderprogramme. Aber das Programm der 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, das würde ja auch enorme Fördermittel benötigen. Und wir würden die gern einfach umleiten in die Ertüchtigung des Bestands.
Sie haben jetzt gerade gesagt, in der Architekturgeschichte gehört das zu den Grundsätzen, dass man umbaut und verändert. Ich habe dann überlegt, ob es tatsächlich so ist, dass der Mensch sein eigenes Heim umbaut im Laufe der Biografie oder ob es sozusagen von der Tradition her doch nicht eher so ist, dass er weiterzieht.
Ja, wobei, wenn es so wäre, dann wäre ja gar kein Problem. Dann hätten wir es ja nicht. Dann würden die ja einfach weiterziehen, die jetzt zu groß wohnen. Aber irgendwie gibt es berechtigterweise das Beharrungsinteresse, das nicht zu tun. Und der Umbau ist einfach die Maßnahme der Stunde.
Der Umbau, der von den Privatpersonen ausgeht, von den Eigentümern.
Naja, in dieser Erzählung eines Wohnflächenlimits ist natürlich schon sanfter Druck mit vorhanden. Ich weiß, das ist natürlich eine total polarisierende Geschichte. Aber wenn alles nur sozusagen auf der Freiwilligkeit oder auf der Motivation durch Förderung beruht, sind wir uns nicht sicher, ob wir in der gebotenen Zeit den Umbau des Wohnungsbaus hinbekommen. Und wir brauchen den ja irgendwie. Also aus ressourcentechnischen Gründen brauchen wir den.
Das heißt, Sie würden, wenn ich Sie richtig verstehe, tatsächlich für eine Limitierung des Wohnraums plädieren, ja? Eine staatliche Limitierung.
Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es mich traue oder ob wir uns das trauen sollen. Aber für die Debatte will ich es schon mal reinwerfen. Auch mit dem Wissen, dass es dort natürlich enorme Provokationen auslöst und dass es vermutlich aktuell politisch in keinster Weise vermittelbar wäre oder überhaupt eine Mehrheit dafür zu bekommen wäre.
Limitierung wird halt von vielen Menschen gleichgesetzt mit Entzug von Freiheit, von freier Gestaltung. Haben Sie dem etwas entgegenzusetzen?
Naja, wahrscheinlich immer nur die ganz große Keule. Also über welche Freiheit sprechen wir angesichts der doch heraufziehenden Probleme und Verteilungsprobleme? Und diese Freiheit ist doch ohnehin enorm in Gefahr. Ich glaube, da ist der kleinere Beitrag, sich ein bisschen zu beschränken und dafür in einer solidarischen, friedlichen Gesellschaft zu leben, die keineswegs die persönliche Selbstverwirklichung verhindert.
Wenn man seinen Wohnraum teilen würde oder wenn man einen Teil seines Wohnraums abtreten würde, was bekäme man denn dafür?
Mieteinnahmen. Ja, ich glaube, das ist ja das. Im ersten Moment klingt es sehr radikal und ist es vielleicht auch. Aber es ist gleichzeitig auch wieder nicht, weil es ist ja sogar eigentlich über das Grundgesetz gedeckt. Eigentum verpflichtet. Und das Wohneigentum verpflichtet doch auch eigentlich, es so zu nutzen, wie es eine Gesellschaft benötigt. Und wenn Wohnraum benötigt wird und ich sehr viel Wohnraum erstmal in meinem Eigentum habe und im Prinzip nutze, aber ihn ja faktisch auch gar nicht so sehr nutze, also diese 200 Quadratmeter brauche ich persönlich halt vielleicht nicht, dann ist es ja absolut grundgesetzkonform, dass man sagt, teile den, aber du musst ihn ja nicht verschenken und nicht irgendwie abtreten, sondern du musst ihn ja nur vermieten an jemand anderen, der es braucht. Das stellt in keiner Weise in dem Fall den Kapitalismus in Frage. Also es ist ja sogar am Ende so, dass man mit den Fördermitteln für Umbau könnte man ja eher über eine einseitige Förderung für Leute sprechen, die ohnehin schon besitzen. Also man könnte das fast von der anderen Seite kritisch sehen.
Sie selbst, Herr Fischer-Almaney, wohnen in einer Genossenschaft, die Sie auch mitbegründet haben, die Genossenschaft Kooperative Großstadt. Es ist ein Neubau. Kein Umbau, sondern ein Neubau in München-Riem. Das Projekt San Remo wurde auch öfters schon mal in den Medien porträtiert. Das wird immer so als das atmende Haus, und dieser Begriff fiel in diesem Gespräch heute auch schon, bezeichnet mit sogenannten Nukleuswohnungen. Was können diese Wohnungen denn?
Im Idealfall, der aber vielleicht noch nicht hundertprozentig realisiert ist, können diese Wohnungen wachsen und schrumpfen. Und das genau entlang des Bedarfs, über den wir immer sprechen, dass sich Haushaltsgrößen ändern. Dass eben man mal als Familie wohnt und dann ziehen Kinder aus oder in der frühen Lebensphase kommen mehr Kinder hinzu oder wie auch immer. Und genau diese Bewegungen macht die Wohnung mit. Heißt, Zimmer kommen dazu und gehen auch wieder weg.
Wie lässt sich das bauen?
Im Prinzip ist es ja auch keine völlig neue Erfindung. Also es gibt ja den Begriff des Schaltraums schon lange. Und das ist ein Raum, der eben Zugriff sozusagen von mehreren Wohnungen hat. Also im besten Fall mehrere Türen. Und je nachdem, welche Tür dann abgeschlossen wird und welche nicht, gehört dann mal der einen, mal der anderen Wohnung. Aber wir haben dieses Wohnen so beschrieben, dass eben die Individualräume, also die Schlafzimmer oder Arbeitsräume, die können von relativ vielen Wohnungen benutzt werden. Und diese Wohnungen sind eigentlich kleine Wohnungen, kleine Zwei-Zimmer-Wohnungen. Für die haben wir den Begriff Nukleus. Also das ist sozusagen das Maß, auf das es dann zurückschrumpfen kann, eine Wohnung. Aber die Vorstellung ist einfach, die Abgeschlossenheit der einzelnen Wohnung ist so nicht mehr gegeben. Also es gibt irgendwelche Räume, auf die mehrere Wohnungen Zugriff haben und an denen wiederum hängen Individualräume. Das heißt natürlich, die Privatheit ist zwar in diesem sogenannten Nukleus, einer mehr oder weniger Zwei-Zimmer-Wohnung, gegeben. Dort hat man sein eigenes Bad, seine eigene Küche. Aber sozusagen der Bezug der Individualräume zu diesem Nukleus ist durch eine Art geteilten Raum. Und so einen Raum gibt es in San Remo auch, der heißt dort Treppenzimmer. Das ist sogar ein relativ großer Gemeinschaftsraum, der direkt am Treppenhaus hängt und auch sozusagen Erschließungs- und Verteilerfunktionen für die Wohnungen selbst übernimmt, aber an dem auch diese sogenannten Schalträume liegen, die eben dann nicht nur von zwei Wohnungen, sondern in dem Fall sogar von 4 bis 5 oder 6 Wohnungen dann im Laufe einer Wohnungsbiografie oder einer eigenen Biografie benutzt werden können.
Das Beste wäre doch eigentlich und das Unkomplizierteste in so einer Genossenschaft, wenn dort einfach verschiedene Wohnungsgrößen vorhanden sind und man im Laufe einer Biografie innerhalb eines Hauses die Wohnung wechselt.
Ja, das finde ich auch denkbar. Ich glaube, an der Stelle, wo wir stehen, geht es darum, wie auch vorher schon beschrieben, alles zu versuchen. Nur unsere Erfahrung konkret in unserer Genossenschaft mit unseren BewohnerInnen war schon so, dass man so weit vielleicht noch nicht bereit ist zu gehen. Und dann gibt es halt vielleicht das Experiment, das respektiert, dass man mit seiner Küche alt wird. Diese Geschichte, die die Wohnungsgrenze deutlich auflöst und sozusagen in der Art auf Räume zugreift, wie wir das jetzt versuchen, das gibt es, glaube ich, noch nicht so oft. Und die Hoffnung ist aber, dass es einem anderen Modell, das sehr verbreitet ist, nämlich dem sogenannten Clusterwohnen, ein Gegenüber bietet, das vielleicht ein paar Probleme des Clusterwohnens nicht hat. Clusterwohnen ist ja tatsächlich eine Art Wohngemeinschaftswohnen, wo aber man ein kleines Apartment noch hat, aber wo man sich vor allem die Gemeinschaftsräume teilt, wie eine große Küche und das Wohnzimmer, und wo man schon sehr, sehr als Gemeinschaft gut funktionieren muss. Und unser Impuls, weil wir gemerkt haben, dass es sehr konfliktbeladen ist, diese Großwohngemeinschaften, haben versucht, sozusagen fast eine Art von Spießerform des gemeinschaftlichen Wohnens zu kreieren. Und deswegen natürlich auch mit dieser Behauptung, du darfst mit deiner Küche alt werden, wir respektieren diesen Wunsch erstmal. Wir nehmen den mal als gegeben an und bauen die Wohnform da drumrum.
Also die Akzeptanz des Biedermeier.
Ja, das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr, sehr böse, aber auch da wollen wir immer nicht unterschätzen, wie vielleicht in einem angespannten Wohnungsmarkt wie in München oder auch in anderen Großstädten, dass das schon eine tolle Sache ist, auf einmal mit dem Bezug einer Genossenschaftswohnung so eine Sicherheit zu bekommen und zu wissen, also die Vermieterin, die Genossenschaft, kriegt mich hier eigentlich nicht mehr raus. Die hat mir lebenslanges Wohnrecht versprochen.
Sind Sie denn als Hausgemeinschaft durch diese Wohnform näher aneinander gerückt?
Sozusagen in dem Teil, der wirklich dieses Nukleuswohnen praktiziert, ist die Nähe tatsächlich sehr groß, ohne dass es tatsächlich sich anfühlt wie eine Wohngemeinschaft, weil man doch sich sehr gut zurückziehen kann. Und bezogen auf das ganze Haus ist aber die Gemeinschaft auch sehr intakt und sehr lebendig. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal dieses Hauses, dass man sehr früh mit im Boot ist als BewohnerInnen, also den Planungsprozess mit begleitet, dass man dort auch schon zusammenwächst, dass wenn man einzieht, man sich eigentlich schon ganz gut kennt. Das hat mit der konkreten Wohnform oder dem konkreten Experiment vielleicht gar nicht so viel zu tun.
San Remo ist die Zwischenstation, nicht der Gipfel, haben Sie mal in einem Interview gesagt. Wie sieht denn der Gipfel aus? Ein atmendes Haus im alten Bestand, massenweise realisiert?
Das ist wahrscheinlich ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist ja der, dass die Flächeneffizienz in San Remo noch gar nicht so gut ist. Also wir kommen sicher auf diese 35 Quadratmeter, das ist nicht das Problem. Aber wir merken im Alltag, dass wir eigentlich in unseren Wohnungen noch viel kleiner sein könnten. Da ist eigentlich Luft nach unten, im positiven Sinne.
Das war Essay und Diskurs mit Marietta Schwarz und dem Architekten und Genossenschaftsgründer Florian Fischer-Almaney. Vielen Dank für das Gespräch.